Ich sag Spillover, was sagst du?
Was sage ich zu Spillover? Ohne Hintergrundinformationen zu haben? Mhm. Oder Spillover ist etwas Überfließendes, Überschießendes, das ist was Überbrudelndes, Überbordendes, das hat sehr viel mit Kreativität zu tun, die so stark ist, dass sie nicht mehr in Grenzen gehalten werden kann. Das fällt mir dazu ein.
Wunderbar. Das werden wir gleich noch eruieren, wo wir das in deinem Wirken und Arbeiten und in deinem Leben finden. Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Weckauf und meine heutige Gästin ist die Singer-Songwriterin, Autorin, Künstlerin und Moderatorin ihrer Radioshow Inga Bachmann. Inga ist allerdings nicht nur eine kulturelle Allzweckwaffe, sondern auch noch sehr lustig und reflektiert. Deswegen freue ich mich, dass wir die diesjährige Staffel Spillover auch mit ihr abrunden. Wir sprechen über ihre zahlreichen Projekte, woher sie die Motivation und Inspiration für ihre Kreativität nimmt, was sich durch die Pandemie für sie verändert und was sie eigentlich nach Heidelberg gebracht hat. Viel Spaß mit der letzten Spillover-Folge für dieses Jahr mit Inga Bachmann. Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, liebe Susanne.
Gerne. Ich muss erst mal klären, was machst du alles?
Ja, genau das und auch ein paar Sachen mehr. Ja, also das klingt dann sehr viel, was ich so mache, wenn man es irgendwo nachschlägt oder anguckt. In Wirklichkeit bin das alles ich. Und man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass es alles mit Begegnungen und Erlebnissen, gemeinsamen Erlebnissen zu tun hat und mit Reflexion, Spiegeln, sich fortentwickeln. Also Songwriterin, Liedermacherin, hast du schon gesagt. Ich mag Worte sehr gerne. Mhm. Und das ist auch die Seite, die Ecke, aus der ich komme. Und die Musik kommt dann dazu als Vehikel. Und ich spiele sehr gerne mit Worten und dann hat sich das automatisch daraus ergeben. Ich schreibe auch Gedichte, bin auch Poetin. Ich habe auch mal Kurzgeschichten geschrieben, das ist schon länger her. Ja, das ist die Seite, die mit den Worten zu tun hat. Und außerdem macht es mir Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und das mache ich auch.
Es klingt ja vor allen Dingen alles ganz rund. Du hast ja auf deiner Seite den Satz von Kafka, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Mhm. Und du bist ja einige Wege gegangen, aber es hat wohl das eine zum anderen geführt. Also es war kein abruptes, hier mache ich Stopp und gehe eine komplett andere Richtung, wie es scheint, oder?
Mhm. Ja, das ist richtig. Das sehe ich auch so, auch wenn das vielleicht nicht sehe ich so, so offensichtlich ergibt. Und zwar das Zitat, was du gerade gebracht hast, das ist von meiner Coaching- und Seminar-Homepage. Das ist ein anderer Weg, den ich gleichzeitig beschreite. Bin auch Seminarleiterin im Soft-Skills-Bereich. Und angefangen hat es tatsächlich mit Jura. Oder noch früher angefangen hat es mit einer Schulband, in der ich gespielt habe während meiner Schulzeit. Und das hat mir schon sehr großen Spaß gemacht. Und das habe ich dann aber einfach liegen lassen, weil ich dachte, ich müsste jetzt was Seriöses studieren. So, und das war dann Jura. Was Seriöseres ist mir nicht eingefallen.
Ich weiß auch nicht, ob es was viel Seriöseres gibt.
Oh. Ah doch, vorher habe ich Kommunikationswissenschaft studiert, aber nur kurz. Und dann dachte ich, okay, Jura, das habe ich dann noch abgeschlossen und habe dann in dem Bereich gearbeitet, habe dann aber gemerkt, das ist nicht das, was mich erfüllt. So, und dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht, also Konfliktklärung. Und von da bin ich dann mehr so in diesen Soft Skills Bereich reingekommen. Ja. Habe dann auch einen Lehrauftrag an der Uni in Mannheim gehabt, an der juristischen Fakultät. Da bin ich in das Lehren reingekommen und habe dann gleichzeitig mit der Mediation eben angefangen. Und das wuchs dann so in diese Richtung. Und die Musik, da habe ich mich einfach irgendwann entschieden. Da habe ich das alles aufgehört mit dem Lehrauftrag und mit Jura und habe dann einen Schnitt gemacht und habe dann einfach Musik angefangen. Weil das wollte ich schon immer.
Und als was bezeichnest du dich heute? Also
kannst du klar sagen, ich habe eine Berufsbezeichnung, vermutlich weniger.
Ja, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, weil das wird ja immer von einem verlangt, deswegen habe ich jetzt auch eine.
Man muss ja irgendwo jemanden einsortieren können, weil sonst ist es für die Orientierung.
Ja, sträubt sich bei mir das Gefieder mit dem Einsortieren, aber es stimmt, es hilft natürlich für die Kommunikation. Also ich bin Liedermacherin und Seminarleiterin.
Okay.
Also das sind so die so wesentliche Bestandteile.
Sehr gut. Wie gestaltet sich das im Alltag? Du hast eben schon angerissen, du bist Seminarleiterin. Was beides natürlich gemeinsam hat, ist Sprache, Kommunikation und Worte. Ist das für dich eher getrennt oder schwappt es auch da über, aller Spillover?
Ja, es schwappt. Es schwappt permanent und es befruchtet sich auch gegenseitig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Seminarteilnehmer oder Teilnehmerinnen habe, die ich dann nachher in den Liedern verwurstel. So mache ich das nicht. Aber meine Inspirationen kommen sehr viel durch die Begegnung mit Menschen. Und davon habe ich natürlich durch diesen anderen Beruf viele. Und mir macht es auch Spaß, mit den Menschen zu arbeiten. Ich sag dir auch so, diese Reflexion, das Spiegeln, auch die Selbstreflexion, Menschen Feedback zu geben und auch daran zu arbeiten, dass auch sie eben ja ihren Weg finden einfach. Genau, und das spiegelt sich dann auch in meinen Liedern wieder.
Wie kam denn die Musik dann zu dir? Hast du vorher schon aus der Schulband auch ein Instrument gespielt oder warst musikalisch oder hattest du dieses unter der Dusche singen morgens?
Ja, das war ganz verrückt, weil die Musik habe ich komplett aus meinem Leben gestrichen während des Jurastudiums. Ich weiß nicht warum. Vielleicht aus einem Perfektionismus heraus, dass ich dachte so, das ist ja nur halb und deswegen lieber gar nicht, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber so. Oder es standen auch einfach andere Dinge an. Und dann war das so, dass ich zuerst meinen Job in Mannheim gekündigt habe und dann auf einmal gespürt habe, so, ich will jetzt Musik machen. Und dann ist was Wunderschönes passiert. Und zwar, manchmal ist ja so, dass das Universum einem dann so Dinge anbietet. Mein Instrument war schon immer Gitarre gewesen. Ich habe auch eine klassische Gitarrenausbildung erhalten damals. Und dann wollte ich wieder Gitarre spielen und habe nach erstmal Gitarrenunterricht gesucht und war dann in dem Musikladen Hochstein in Heidelberg und habe da gefragt, können Sie mir jemanden empfehlen, Gitarrenlehrer? Ja. Und dann haben die in einem ganz dicken Buch geblättert und haben so geguckt, ja, der passt zu Ihnen.
Okay.
Und das war Lalo Martinez und der wurde dann auch mein Duopartner für 9 Jahre.
Schön.
Zuerst Gitarrenlehrer und dann habe ich mit ihm das Duo Viviendola angefangen und das hat viele Jahre bestanden. Und so war dann, also das ging von Unterricht unmittelbar in Lieder schreiben gemeinsam und gemeinsame Auftritte. Also ist ein sehr erfahrener Gitarrist und mit dem habe ich dann dieses Duo aufgezogen.
Also da ging es schon vom Hobby zum Beruf quasi.
Da ging es dann ganz plötzlich zum Beruf, weil auch der Wunsch war schon da gewesen, schon lange. Ich wusste nur nicht, wie ich es machen sollte.
Was ist für dich der Unterschied? Wo hat es Klick gemacht, es nicht beim Hobby zu belassen oder vielleicht auch mal auf Familienfeiern, sondern wirklich raus, sagen wir mal klassisch, auf die Bühnen der Welt?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist eine Frage, die ich finde, die man immer wieder für sich neu beantworten muss. Wann ist es ein Beruf und wann ist es Hobby? In meinen Augen ist es erstmal eine innere Entscheidung. Es ist eine innere Entscheidung und das bedeutet auch, andere Dinge aufzugeben oder aufzuhören. Und es bedeutet auch, unbequeme Sachen zu machen, die damit zusammenhängen. Und es ist aber erstmal eine innere Haltung. Ein Gefühl, bin ich Musikerin, bin ich Künstlerin? Auch wenn ich das nie studiert habe. Ich habe das nie an der Uni oder sonst wo studiert. Ja. Und ich bin es dennoch, weil einfach es eine Notwendigkeit ist, dass diese Dinge aus mir herauskommen und ich dem auch viel Raum gebe.
Glaubst du, da hast du vielleicht manchen Künstlern was voraus, weil es ja auch gleichzeitig bedeutet, wenn es mein Beruf und meine Berufung ist, muss ich damit ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Da liegt ja auch gleichzeitig dann mit so eine reale Last einfach mit drauf. Und kannst es momentan, ich behaupte jetzt mal, ein bisschen freier machen, weil es nicht vollkommen dein Einkommen irgendwie stemmt.
Ach, anderen voraus, weiß ich nicht. Also ich kenne mittlerweile sehr viele andere Musiker, Künstler, Poeten, Poetinnen. Und die allermeisten leben nicht davon allein. Mhm. Und voraus weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich, dass das zwei Standbeine in meinem Leben sind. Und dass ich bei beiden bin ich freiberuflich unterwegs. Mhm. Und das eine ist zum Glück generell etwas besser bezahlt als das andere. Mhm. Und so ist es einfach.
Aber nimmt dir das ein bisschen Druck auch?
Ja, ich bestimmt, ja. Ja, das nimmt mir ganz sicher Druck. Und so weit sogar, also bis dahin, dass ohne das könnte ich es gar nicht. Mhm. Dann müsste ich irgendwas anderes daneben machen. Also,
ja. Wie machst du es denn überhaupt? Hast du eine Agentur? Wie bekommst du deine Aufträge? Wie wählst du aus?
In der Musik jetzt? Mhm. Ich werde jetzt bei der Produktion meiner CDs zum Beispiel, habe ich großartige Unterstützung von dem Produzenten Stefan Weber und dem Quixote-Label. Und ansonsten mache ich meine Akquise selber und mache auch mein eigenes Management und auch Tourplanung, die sich bei mir auch immer etwas schwierig gestaltet, weil ich auch zwei Kinder habe, die ich jetzt nicht irgendwie monatelang zu Hause alleine lassen möchte. Und das mache ich alles selber. Also ich mache das ganze Booking und Homepage und das Ganze im Hintergrund mache ich selber.
Also Fulltime-Job?
Ja. Ja, genau.
Wäre es möglich oder würdest du dir was abnehmen, das über eine Agentur laufen zu lassen?
Ja, auf jeden Fall. Es braucht auch immer Zeit, eine Agentur zu finden, die zu einem passt. Mhm. Ich habe schon ein bisschen meine Fühle ausgestreckt. Das ist das, wo ich auch im Moment dran bin. Das würde mir auf jeden Fall was abnehmen. Gerade in der letzten Zeit habe ich gemerkt, dass doch so die Organisation und die Akquise und das Drumherum sehr viel Raum in Anspruch genommen haben, sodass tatsächlich das künstlerische Tun etwas in den Hintergrund geraten ist. Da bin ich jetzt gerade wieder dabei, das umzudrehen.
Funktioniert's?
Ja, das ist immer, ich muss das nur entscheiden und dann freut sich alles an mir, wenn es wieder schreiben kann.
Sehr schön. Du hast jetzt gesagt vorhin, du bist ja nicht klassisch ausgebildet, du bist keine ausgebildete Künstlerin in dem Sinne. Hast du gemerkt am Anfang, als du dann auf den freien Markt bist, dass es schwieriger war, dass es da auch Vorurteile gibt?
Nein, habe ich nicht gemerkt. Ich habe gemerkt, dass man an dem gemessen wird, was man darbietet oder abliefert. Und da entwickle ich mich ständig weiter, so wie das jeder andere auch tut, nehme ich an. Ich habe Gesangscoaching, ich habe, das ist für mich selbstverständlich. Mhm. Und was auch wunderbar ist, das war jetzt gerade letztes Wochenende, es gibt eine Liedermacherschule in Deutschland. Also es gibt, glaube ich, zwei renommierte. Das eine ist die Zeller Schule und das andere ist die Sago Schule. Die wurde vor längerer Zeit gegründet von Christoph Stählin, ein wunderbarer Liedermacher, der leider seit einigen Jahren nicht mehr lebt. Und da geht es bei dieser Sago Liedermacher Schule darum, eigentlich nicht man durchläuft einen Kurs und dann darf man sich so und so nennen, sondern das ist die Bildung eines Netzwerks von verschiedenen Liedermacherinnen, Songwritern. Und da geht es sehr um das Feilen an der Sprache. Mhm. Und das ist so eine Liebe zum Wort, die da jeder einbringt. Und das ist ein Austausch, in dem man dann geht. So eine Art Klausur, wo man sich gegenseitig seine Stücke präsentiert. Und da war ich jetzt letztes Wochenende wieder und das war einfach wunderschön und sehr bereichernd. Und das ist auch sowas, wo ich denke, das ist das, was wichtig ist. Also jeder guckt, wo ist mein Schwerpunkt, worin möchte ich mich weiterbilden und worin möchte ich auch besser werden. Und das war für mich das Richtige.
Klingt fantastisch. Worin möchtest du besser werden?
Haha. In allem. Ich bin ja in, niemand ist in irgendwas perfekt.
Aber perfekt ist ja vielleicht auch langweilig, weil dann ist keine Luft nach oben.
Genau. Und an allem gleichzeitig zu arbeiten, ist ja auch nicht möglich.
Ja.
Also ich glaube, wenn ich es mal so über einen Kamm scheren möchte, dann möchte ich, glaube ich, von meiner Ungeduld ganz gerne runterkommen, mhm. weil ich möchte immer, dass alles sofort klappt.
Mhm.
Und das ist natürlich nicht möglich.
Mhm.
Und ich glaube, das wäre für mich hilfreich, da loszulassen. Und die Dinge kommen zu lassen.
Wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn du mit Worten arbeitest und was dir kommt. Wie kriegst du Inspiration oder was inspiriert dich?
Ja, mich inspiriert vor allem die Begegnung mit Menschen.
Mhm.
Der Austausch mit Menschen, das Beobachten, das Zuhören. Und auch das eigene Empfinden in Bezug darauf. Also früher konnte ich nur gute Lieder schreiben, wenn ich Liebeskummer hatte, weil das waren sehr starke Empfindungen.
Ja.
Mittlerweile habe ich es auch gelernt, auch die positiven starken Empfindungen und auch die lustigen Albernheiten auch in Lieder umzumünzen. Und das macht Spaß.
Hast du da ein Lied gerade im Kopf von deinen Liedern?
Mit den lustigen?
Ja.
Ja, der Laubbläser. Da mache ich mich ein bisschen über die Menschen lustig, die sobald irgendwie zwei Laubblätter am Boden liegen, mit ihren riesengroßen, lauten Maschinen kommen und die alle wegpusten und dabei dann auch alles andere Leben, was dann da irgendwie so im Boden kreucht und fleucht, gleich mit vernichten. Was weniger lustig ist, aber mhm. das Lied ist ein sehr lustiges.
Okay. Aber man hat sofort ein Bild auf jeden Fall. Ich habe da mindestens einen zu Hause und einen beim Arbeitsort. Und man denkt auch, okay, es ist gegen den Wind. Das Laub wird weggeblasen, der Wind bringt es zurück. Ist so eine never-ending Story.
Der moderne Sisyphos.
Ja. Oh. Oh. Deine Lieder, die haben ja eine Spannweite, wie du auch gerade gesagt hast, so von Freud und Leid jetzt mittlerweile, aber auch von Kabarett bis Poetik.
Mhm.
Wie würdest du deinen Musikstil selbst beschreiben? Also ist das möglich?
Ja, also den Musikstil, also was jetzt die Musik angeht, finde ich das schwierig, weil ich zum Teil, also vom Gitarrenanschlag her, also kurz als Hintergrund, also ich spiele meistens Gitarre oder Ukulele auf der Bühne und ich mache auch ein paar Sachen mit dem Looper. Also das heißt, ich nehme verschiedene Stimmen übers Mikrofon auf und lege die übereinander live. Und dann mache ich ein bisschen Beatboxing. Und in dem Duo habe ich E-Bass gespielt und Percussion. Also das sind so die Sachen, die ich gerne mache. Und musikalisch geht es ein bisschen Richtung Latin tatsächlich. Ich spiele gerne Bossa Nova zum Beispiel, aber auch klassisches Gitarrenpicking. Und zum Teil erfinde ich tatsächlich auch Sachen. Und ich werde nicht sagen, ich erfinde Akkorde, weil die gibt es ja alle schon, nur ich probiere sie aus.
Mhm.
So. Wenn es mir gefällt, dann spiele ich es einfach. Deswegen vom Stil, also es ist viel Latin drin. Auch geprägt durch meinen früheren Duopartner Lalo Martinez, der Argentinier ist.
Mhm.
Und jetzt vom Text, weil du sagst, so, Kabarett, was ist das? Schwer zu sagen. Liedermacher, Chanson, Kabarett, Poesie.
Okay. Ja. Alles mit dabei. Vor allen Dingen erfüllt das auch gleich wieder die Spannweite von zwischen Freud und Leid.
Ja. Ja.
Mittlerweile bist du alleine.
Ja.
Auf der Bühne und machst deine Musik, außer dass du in einem Studio gehst, auch alleine. Also von Text über musikalische Begleitung und Auftritte.
Ja, genau. Wobei ich auch nicht abgeneigt bin, wieder mir eine Band zu suchen oder ich habe auch in dem Duo, also es ist auch nicht vorbei, ne, das Duo Viviendula, da habe ich auch hier und da mal wieder Projekte laufen, also da bin ich ganz offen und das stand aber dann einfach an, einfach mal solo auch Dinge zu machen und das ist das, was ich im Moment vor allem tue.
Was ist anders für dich? Was ist schon allein auf der Bühne zu stehen, ist was anderes? Gab es da andere Herausforderungen dann auch?
Ja. Die Nervosität war größer. Also tatsächlich, alleine da zu stehen und Gitarre zu spielen und gleichzeitig zu singen und die Texte zu behalten. Und ich moderiere auch die Übergänge. Also ich gebe dem Ganzen roten Faden. Ich versuche da eine Geschichte zu erzählen. Und ja, das... Und ganz alleine verantwortlich zu sein und nicht während der andere mal irgendwas macht, kurz mal abtauchen zu können und sich zu konzentrieren, das ist schon eine ganz besondere Herausforderung gewesen und ist es auch noch. So, und andererseits ist das aber auch der besondere Reiz. Mhm. Das macht auch ganz besonders Spaß, weil ich habe es komplett in der Hand. Mhm. Also ich kann machen, was ich will. Ja, und keiner wundert sich. Ich mache auch viel spontan. Also ich plane dann schon die Dinge, aber wenn mir dann irgendwas einfällt, dann mache ich das. Und ich kann das Tempo selber bestimmen. Und das ist auch total schön für mich. Aber andererseits, wenn ich dann auch wieder Projekte mit anderen Musikern zusammen habe oder Musikerinnen, dann merke ich so, diese Unterstützung und diese auch der Klangteppich, der entsteht und das Eingebundensein, das sich gegenseitig befruchten, das ist auch wunderschön.
Mhm.
Es ist beides. Ist beides.
Heißt aber auch, wenn man zu einem deiner Konzerte kommt, kein Abend gleich dem anderen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich bin ja auch nie gleich drauf. Also, so.
Was hast du aktuell für Abende? Du hast ja deinen Musiksalon. Du gibst Konzerte. Du hast deine Radioshow. Erzähl uns darüber.
Ja, da fange ich gleich mal mit dem Musiksalon an, weil das ist etwas sehr Großes, was im Moment läuft und wo ich auch der Stadt Heidelberg sehr dankbar bin, weil sie mich da unterstützt. Mhm. Und es nennt sich Ingas Musiksalon. Das hat jetzt einmal stattgefunden, es ist als Reihe konzipiert. Und was ist Ingas Musiksalon? Bei Ingas Musiksalon kommen verschiedene Liedermacher und Liedermacherinnen zusammen auf die Bühne und präsentieren ihre Lieder. Und dann gibt es eine gemütliche Sofaecke, wo wir ganz entspannt quatschen und uns über die Texte unterhalten. Und das ist das Besondere, was ich damit möchte. Also so Musik und Talk gibt es ja auch schon häufiger. Und mir ist es wichtig, auch das Augenmerk auf die Texte zu richten, weil bei Liedermachern und Liedermacherinnen sind die Texte immer ganz besonders wichtig. Das ist anders als im Pop. Ja, Pop ist auch super. Pop ist aber nicht so textzentriert.
Transportiert die Musik.
Transportiert dann vor allem die Musik. Und bei Liedermachern ist es dann, stehen dann die Texte auch sehr im Vordergrund. Und oft sind die auch ein bisschen kryptisch. Und ich habe schon oft erlebt, dass Menschen mir auch sagen, wow, was wolltest du eigentlich damit sagen? Und was ist das? Und das ging dann so schnell. So, und dann habe ich eben diesen Salon ins Leben gerufen, wo ich erstens LiedermacherInnen also greifbarer machen möchte fürs Publikum. Mhm. Also das soll so eine familiäre Atmosphäre entstehen. Und ich möchte die Texte greifbarer machen. Das heißt, es kommt ein etwas bekannterer Gast von irgendwo weit her, also deutschsprachiger Liedermacher. Und der spielt dann oder die spielt dann ein paar Lieder und dann setzen wir uns gemeinsam in diese Sofaecke auf der Bühne und unterhalten uns über die Texte. Und das Publikum kann dann auch Fragen einbringen. Und als nächstes kommt noch ein Gast aus der Region und spielt dann auch und dann unterhalten wir uns alle zusammen in der Sofaecke. So, und dadurch möchte ich auch eine Plattform bieten, ein Netzwerk, in dem sich dann LiedermacherInnen treffen können, sich austauschen können. Und es geht jetzt nicht um Kritik an den Texten, sondern einfach ein Zusammenkommen, sich gegenseitig befruchten, sich kennenlernen und ja, so einen Kontakt herstellen. Und das ist mir beim letzten Mal auch, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Da ist auch schon was Neues draus entstanden, wie ich dann auch gehört habe. Und das freut mich unheimlich. Und an diesem Abend spiele ich auch ein bisschen, so als... um mich auch zu zeigen. Aber meine Rolle ist vor allem die der Moderatorin und Gastgeberin.
Wenn du jetzt sagst über die Texte, die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt über deine Texte, deine Songs sind eigenwillig, tiefgründig und direkt, mit viel Biss, Witz und Melancholie, bisweilen auch scharf gewürzt und fordert das Zuhören und fordert volle Aufmerksamkeit von den Zuhörenden. Was ist dir wichtig zu transportieren? Oder was ist dir wichtig? Ist es eine Botschaft, die du mitgeben willst?
Ach, ja. Also das ist eine gute Frage. Also es mit der Botschaft ist immer so eine Sache, das klingt immer so nach erhobenem Zeigefinger und den möchte ich überhaupt nicht. Mhm. Also eine Botschaft ist so, es gibt natürlich auch andere Botschaften, das meintest du jetzt nicht, aber ich weiß, ja, du guckst gerade etwas erschrocken.
Nee, weil ich dachte, oh ja, ich hätte auf meine Worte aufpassen müssen. Ja, genau, ich meinte es wie bei der Popmusik, wo du sagst, es kann ja auch unterbewusst sein, da transportiert sich vielleicht ein Text, dabei ja auch einfach ein Gefühl oder eine Atmosphäre.
Ja, ich habe es jetzt auch nur so rausgepickt und angesprochen, weil ich das ausschließen wollte.
Ja.
Habe ich deine Worte so ein bisschen missbraucht.
Sehr gut.
Genau. Also, erhobener Zeigefinger möchte ich gar nicht. Mhm. Ich möchte einen, also die Lieder sollen einen Raum schaffen, in dem sich die Menschen treffen. Mhm. Es ist ja so, ich beschreibe Situationen, die vielleicht einigen bekannt vorkommen und ich mache ein Angebot und kreiere mit diesen Liedern einen Erlebnisraum, in dem ich bestimmte Themen antippe und dann diesen Aufenthaltsraum kreiere und meine, in den sich die Menschen treffen können. Denn ich erzähle ja gar nichts Neues. Das sind ja alles, man hat ja jedes Gefühl schon mal irgendwie erlebt. Mhm. Und ich mache das Angebot, da anzudocken und sich mit den anderen Menschen im Publikum dort zu treffen und dass ein gemeinsames Erleben stattfindet. Das möchte ich. Und ich möchte auch, Begegnungen möglich machen und ich möchte mich auch zeigen, aber dadurch eben auch die anderen Menschen einladen, sich auch zu zeigen. Und ich mag es auch, sich ja auch ungewöhnliche oder verrückte Seiten zu zeigen und auch dazu einzuladen, dass das auch okay ist. Mhm. Ja, sehe ich das richtig?
Ja.
Sage auch einfach den Mut zu machen, seinen Weg zu gehen und sein Ding zu machen und und unterhalten möchte ich auch. Mhm. Ja, einfach, es soll auch einfach Spaß machen. Nicht immer nur ernst nachdenken, sondern es soll auch Spaß machen und vielleicht auch zum Nachdenken anregen.
Mhm. Mit deinen beiden Alben, du hast zwei Alben rausgebracht, das Aber der Dinge und der Masterplan vom Glück. Haben die, wie die Überschrift, dann so eine Gesamtthematik? Schaust du, ja, das Aber der Dinge, dass du für dich mit dieser Thematik da Songs reinpackst und auch in den Masterplan vom Glück? Oder ist das für dich einfach wie ein Prozess und das Album hat quasi den Namen des Prozesses?
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, das ist so ein Oberthema, dann würde ich es wahrscheinlich etwas übertreiben. Also de facto ist es so, dass sich in einer bestimmten Zeit bestimmte Lieder angesammelt haben, die schon auch immer so diese Zeit für mich reflektieren. Und die habe ich dann zusammengepackt in einem Album und habe dann drauf geguckt und gemerkt, ah, da zieht sich ja schon sowas wie ein Faden durch und den vielleicht nur ich sehe. Und dann habe ich mir das Lied ausgesucht, was das am besten trifft, dessen Titel diesen Faden am besten trifft. Und danach habe ich dann das Album benannt. Also der rote Faden, der hat sich durchs Draufgucken danach ergeben eigentlich.
Mhm.
Das war auch ganz interessant war. Und der Masterplan vom Glück, das ist ironisch gemeint dann auch in dem Lied, weil ich tue so, als hätte ich den Masterplan vom Glück und ich weiß genau, was man tun muss, um glücklich zu sein. Und es geht auch um diese Gefühle und um Lebensgestaltung und Beziehungen in dem Album. Und deswegen habe ich das Album so genannt. Und das Neuere ist das Aber der Dinge. Das ist letztes Jahr im April rausgekommen und ist dann so ein bisschen Corona zum Fraß vorgeworfen worden oder zum Opfer gefallen. Und das Aber der Dinge, ja, handelt davon, dass es auch immer eine Kehrseite gibt. Und dass es aber trotzdem drum geht, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Und das ist ja während der Corona-Zeit auch nicht ganz dumm.
Wie ist dir das gelungen?
Oh, sehr gemischt und da möchte ich gleich mal den Bogen schlagen zu der Frage, die ich vorhin nicht ganz zu Ende beantwortet hatte, was habe ich sonst noch so für Konzerte? Es gibt ein Konzert, was jetzt diesen Samstag stattfindet, na gut, der Podcast wird, wird jetzt produziert, aber nicht live gesendet, insofern, was jetzt in nächster Nähe stattfindet, ein Konzert, und das ist im Theater Oliv in Mannheim. Und das ist eine Reihe, die aber noch weiterläuft und die heißt Schnipseljagd. Und da zeigen KünstlerInnen Ausschnitte dessen, was ihnen in der Corona-Zeit und in den Lockdowns eingefallen ist. Und das habe ich für mich auch zum Anlass genommen, um ein bisschen zu reflektieren, wie war das eigentlich für mich? Und bei der Materialsammlung habe ich gemerkt, das war sehr gemischt. Mhm. Also es ging von depressiven Phasen über Enthusiasmus, wenn wieder irgendwas geht, bis hin zu den ganz großen Fragen irgendwie, warum macht man eigentlich irgendeine kleine Handbewegung, die man macht? Oder warum mache ich eigentlich Musik? Oder warum bin ich eigentlich hier? Oder warum habe ich Beziehungen? Und also, ich bin nicht besonders gut mit der Zeit klargekommen. Mhm. So. Also sowohl was die Auftragslage angeht, als auch das innere Befinden. Und ich bin aber grundsätzlich ein positiver Mensch und schaffe es immer wieder, mich da rauszuziehen.
Neben dem dich da rauszuziehen, kannst du dem diese tiefen Fragen, haben die dir vielleicht auch dich vorangebracht? Also gibt es da auch doch rückblickend was Positives?
Ja. Das Positive, was ich daran gemerkt habe, ist, dass alles, was man braucht, trägt man erstmal in sich. Also so die Quelle dessen, was man braucht, um durchs Leben zu kommen, ruht in einem selber. Oder so war das für mich jedenfalls, ruht in mir selber. Und natürlich brauche ich andere Menschen und ich brauche die Interaktion und ich brauche noch vieles andere mehr. Aber der Auslöser oder die Quelle dessen, auch für die Begegnungen, ist in mir selber. Und ich habe auch in der Zeit wieder mehr angefangen zu meditieren, wieder mehr Yoga zu machen, um diesen Teil zu stärken. Ich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Trotzdem ist es einfach total bescheuert, wenn man andere Menschen nicht treffen kann. Aber so, das hat immerhin ein bisschen geholfen.
Das wäre so ein schöner Schlusssatz gewesen. Aber ich bin noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig.
Ich kann es ja nachher nochmal sagen. So.
Wir wiederholen das einfach.
Gerissen.
So, übrigens, der schöne Schlusssatz. Ich habe dich vorhin auch gefragt, du machst das Ganze, der Ingas Musiksalon, in einer ähnlichen Art in einer Radioshow.
Genau, und das mache ich schon seit vielen Jahren und die war auch die Ausgangsidee für Ingas Musiksalon. Und da hatte ich auch schon die Idee, LiedermacherInnen eine Plattform und einen Raum zum Netzwerken zu geben und sich zu präsentieren und dem Publikum näher zu kommen und über Texte zu reden. So, und das mache ich in meiner Radioshow Lieder und Worte. Und die wird einmal im Monat im Bermuda-Funk in Mannheim gesendet. Das ist dieser freie Radiosender in Mannheim. Und also im ganzen Rhein-Neckar-Raum zu empfangen oder auch per Internet. Und einmal im Monat lade ich da eben Menschen ein, also Liedermacher, Songwriterinnen, die dann ihre Musik präsentieren können, live oder vom Album. Und mit denen unterhalte ich mich dann. Und das ist sehr lustig. Und manchmal sitzen wir da 3 Stunden anstatt einer Stunde. Und da werden da mehrere Folgen draus. Und für mich unheimlich bereichernd, weil dieser Austausch mit anderen Menschen, die das Gleiche machen wie ich, mich so belebt und auch mir so ein Zuhause gibt.
Was ist anders daran, an deinen Worten vor allen Dingen, wenn man auf der Bühne steht und dich sieht, als wenn du im Radio bist und man deine Stimme und deine Worte hat?
Was ist anders? An meiner Stimme und den Worten?
An den Worten vielleicht, die man wählt. Weil man kann die ja weniger verkörpern, vielleicht hörbar, aber weniger ein Gesicht, also keine Mimik dazugeben. Wählst du sie anders vielleicht?
Gute Frage. Bewusst nicht. Also ich habe jetzt ja bei diesem einen Musiksalon gemerkt, also wenn ich jetzt in der Interviewsituation bin, bei dem einen Musiksalon, ich blende das Publikum komplett aus und bin voll auf mein Gegenüber konzentriert. Und zwischendurch, also wenn ich mich dann schon, ich habe schon noch irgendwie im Hinterkopf, da ist dann auch ein Publikum, aber ich bin auf das Interview fokussiert. Bewusst wähle ich keine anderen Worte. Sollte ich vielleicht, könnte man sich überlegen, aber ich bin so in der Situation drin. Andererseits ist es so, ich gestikuliere auch jetzt gerade.
Finger drehen.
Auch im Radio sehr viel und das tue ich auf der Bühne auch. Und insofern ist die Situation da sehr ähnlich. Aber ich habe gemerkt bei meinem Gegenüber, dass das Publikum durchaus auch einen Unterschied macht, denn ich merke, dass die Antworten auf eine andere Weise kommen. Und da ist schon bisweilen dann auch eine größere Zurückhaltung. Wie sage ich jetzt was und was sage ich und wie wirkt das?
So. Jetzt denkst du auch, das hat sich durch die Corona-Zeit verändert, dass man da nochmal bedächtiger ist?
Das könnte sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es vor allem gemerkt in Bezug auf anwesendes Publikum. Mhm. Die Corona-Zeit, vielleicht ist man es nicht mehr so gewohnt, so mit Menschen eins zu eins zu interagieren, aber das ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Mhm. Mir ist aufgefallen in vielen Kontakten und auch Interviews und solchen Situationen, dass man nochmal anders, ich habe das Gefühl, man ist bedachter mit dem, was man sagt, mit der Wirkung auch.
Ah, so im Hinblick auf Spaltung der Gesellschaft?
Eventuell in die Richtung auch, aber tatsächlich, dass man mehr überdenkt, wie könnte das wirken und ist es tatsächlich richtig gewählt, was ich sage, um das zum Ausdruck zu bringen, was ich meine.
Mhm. Interessant. Also das könnte, weil man so viel auch in Isolation war und die Worte deswegen besser abwägt. Und
man, ja, vielleicht auch, weil wir es erlebt haben, wenn man Worte, je nachdem wie man sie wählt, was für Effekte die haben. Oder man wirklich auch mehr mit sich war oder anders kommuniziert hat.
Vielleicht einfach auch, hast du so eine größere Vorsicht beobachtet. So.
Ich weiß nicht, ob Vorsicht, das wäre für mich eher was Angstbehaftetes, aber eine Sensibilität.
Mhm. Interessant, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
Mhm. Konntest du aber jetzt nicht beobachten.
Nee, konnte ich nicht beobachten. Mhm. Ich hatte mein Augenmerk auch nicht drauf. Mhm. Ich hatte diesen Vergleich ja auch erst einmal jetzt, bei der Veranstaltung letzten Monat. Und also ich habe gemerkt, dass die Worte anders gewählt wurden, habe das aber auf die Situation mit dem Publikum zurückgeführt. Mhm. Könnte sein, dass auch Corona reingespielt hat.
Oder beides. hast du ein Beispiel dafür?
Ja, also ich habe zwei Beispiele. Bei dem einen ging es um etwas, um eine persönliche Frage. Ich versuche es mal etwas allgemein zu formulieren, jetzt bewusst. Um eine persönliche Frage, die in der Radiosituation sehr viel freier beantwortet wurde als in der Publikumssituation. Die erschien dann auf einmal zu persönlich. Oder die, da merkte ich, dass das kam der anderen Person mir gegenüber auf einmal nah, was ich vorher nicht so erlebt hatte. Und das war das eine. Ja, also da war eine geringere Bereitschaft oder fast so ein Erschrecken, jetzt über persönliche Angelegenheiten zu reden. Und bei der anderen Frage ging es tatsächlich um die Frage, wie sind KünstlerInnen während der Corona-Zeit klargekommen? Und wie ist das mit bezahlen, nicht bezahlen und wie definiert man sich als Künstlerin über Geld oder nicht und so weiter. Da kam diese Sache mit dem Geld rein und da habe ich gemerkt, dass es auch innerhalb meiner geladenen Gäste dann einen interessanten Austausch gab, auch mit verschiedenen Facetten über die Frage, reicht mir als Künstlerin so der ja, also diese intrinsische Motivation, also dass mir das Spaß macht, was ich tue, oder brauche ich Geld dafür, um halt mich anerkannt zu fühlen. Und da habe ich gemerkt, dass das in einer Weise diskutiert wurde, die zugespitzter war, als ich das vorher erlebt habe. Mhm. Das heißt, meine Vermutung ist, es könnte auch sein, dass eben Corona da nochmal einen Tacken draufgesetzt hat, also das zugespitzt hat.
Wie siehst du das?
Ich würde das trennen. Und zwar, klar habe ich als Künstlerin eine sehr besondere intrinsische Motivation. Deswegen habe ich das auch gewählt. Also mit anderen Worten, mir macht das, was ich mache, so viel Freude. Also das Schreiben und das Spielen und das Komponieren, das macht mir so viel Freude, dass ich davon immer mehr machen möchte. Und das ist quasi ein Selbstläufer. So. Und das ist für mich die schönste Belohnung. Mhm. So. Und jetzt ist es aber so, dass ich auch von irgendwas leben muss. Mhm. Und dazu kommt, dass in unserer Gesellschaft Anerkennung auch vor allem durch Honorar ausgedrückt wird. So, mir macht es auf jeden Fall Spaß, Lieder zu schreiben. Es macht mir aber keinen Spaß mehr, wenn ich das Gefühl habe, da ist keine Wertschätzung für da. Also das Schreiben macht mir dennoch Spaß, das Aufführen macht mir aber nicht Spaß, wenn ich merke, da ist weder ein Publikum, was jetzt da gerade zuhört, noch bekomme ich ein angemessenes Honorar, noch ist irgendwie, der Veranstalter gibt sich Mühe mit der Technik, das sind ja immer so Sachen. Ja. So, und wenn ich da merke, da ist jetzt keine Wertschätzung, dann nervt mich das. Mhm. So, und trotzdem macht mir natürlich der Prozess des Schreibens großen Spaß. Das heißt, ich finde, es muss beides da sein.
Wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, das ist einfach vom Honorar? Ich meine, am Anfang nimmt man vielleicht noch Aufträge an, weil man denkt, oh, ich fasse da gerade Fuß, aber es wächst ja auch. Also auch Anerkennung, Honorar, wie du gerade gesagt hast, wenn da wirklich ein zu niedriges Angebot kommt.
Ach, das zu niedrige Angebot, ich bin da relativ unemotional mittlerweile. Ich check dann so meine inneren Kästchen. Also wenn ich jetzt weiß, das ist ein Riesenpublikum und ich spiele vielleicht mit jemand zusammen auf der Bühne, der mir irgendwie viele Menschen beschert, die dann meine Musik hören und da ist eine große Wertschätzung und ein gutes Setting, dann kann ich auch Abstriche eventuell beim Honorar machen. Wobei, wenn es viele Leute im Publikum sind, dann verstehe ich auch nicht, warum man dann da Abstriche machen sollte. Oder sagen wir, es ist für einen guten Zweck. Also irgendeine kirchliche Einrichtung oder irgendwas, wo ich einfach weiß, das ist was, die haben einfach nicht viel Geld. Und dann spiele ich da und ich weiß, das macht den Menschen, das gibt den Menschen sehr viel. So, dann mache ich das und dann gucke ich nicht so sehr auf den Preis. Ich habe so meine, es muss für mich sich einfach richtig anfühlen.
Mhm. Und wenn nicht, sagst du ab.
Und wenn nicht, dann sage ich ab, ja. Klar, dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Also, ja, es ist für mich nicht mehr so emotional behaftet. Also ich reg mich da nicht so sehr drüber auf, ja.
Und du siehst das Honorar auf zwei Ebenen, materiell und immateriell.
Also immateriell würde ich es tatsächlich nicht Honorar nennen, aber das, du hast recht, genau. Also das, was ich zurückbekomme, es muss eine gute Mischung sein. Also es ist immer so, es muss sich gut anfühlen und oft ist es so, es gibt auch kein festes Honorar, sondern es wird dann gefragt, was verlangen Sie? Und dann muss ich mir das auch überlegen, weil das ist nicht komplett in Stein gemeißelt, sondern das richte ich auch ein bisschen an der Situation aus. Und genau, also es ist so ein Zusammenspiel zwischen Geld und Wertschätzung. Also Wertschätzung wird auch durch Geld ausgedrückt und manchmal gibt es aber eine Grenze und dann wird die Wertschätzung auch über was anderes ausgedrückt. So.
Gibt es in dem Bereich was, was du dir wünschen würdest, gerade was das die Wertschätzung oder eben auch wirklich das Honorar für Künstlerinnen angeht?
Ja.
Klares Ja.
Klares Ja. Ich würde mir wünschen, also das ist jetzt so einfach ein Wunsch, den ich mal so ins Universum sende. Ich wünsche mir, dass Kunst, also ich spreche jetzt mal von Musik, generell besser bezahlt wird. Es klingt jetzt vielleicht irgendwie so naiv oder so, aber es ist es wert. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, dass das, wo Menschen Inspiration holen können, sich ausruhen können, sich begegnen können. Es ist so etwas Wichtiges. Unter anderem durch die vielen offenen Bühnen, die auch wichtig sind und wo ich auch schon viel gespielt habe. Aber dadurch passiert es unter anderem, dass halt, da gibt's ja gar kein Honorar für die KünstlerInnen. Und da bekommen dann Menschen so das Gefühl, ja, ich kriege das hier immer umsonst serviert. Und das kostet auch manchmal keinen Eintritt oder es kostet sehr wenig Eintritt. Man bekommt sehr viel verschiedene KünstlerInnen dafür. Und das prägt dann so ein bisschen diese Haltung, dass, ja, dass es normal ist, dass man es umsonst serviert bekommt. Oder für wenig Geld. Das ist schade. Ich will jetzt nichts gegen die offenen Bühnen sagen, die sind total wichtig. Aber das ist was passiert. Und es gibt auch viele HobbymusikerInnen, die sagen, ach ja, ich mache das ein bisschen nebenbei. Und dann, ja, nehme ich für einen Abend 100er oder so. Und es passt dann schon. Und die machen dann auch die Preise kaputt. Ja. Wobei ich auch das verstehen kann, weil die wollen halt einfach spielen. Ne? Ja. Aus deren Sicht heraus ist das völlig nachvollziehbar. Nur es macht halt den Markt dann kaputt. Solche Sachen und eine Sache, das finde ich noch so eine ganz nette Anekdote. Im Gastrobereich hört man manchmal. Vielleicht kennst du das auch schon.
Ich bin gespannt.
Man hört manchmal so, ja, dann kommst du uns in die Kneipe und dann spielst du einen Abend und so, voll gut. Und was gibt's als Honorar? Ja, essen und trinken kannst du umsonst. Ich so, ja, wie? Das kennen ganz viele, das ist auch so. ja, und was habe ich dann davon? Essen und trinken kann ich auch zu Hause und so. ja, dadurch wirst du dann bekannt und so und vielleicht verkaufst du CDs und vielleicht dann sehen dich viele Leute und vielleicht wirst du dann engagiert von jemandem, die dann bei mir sitzen im Restaurant. Ja, und dann irgendwann werde ich es mal machen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht.
Ja, nach 5 Drinks kannst du doch nicht mehr singen, oder?
Ja, genau. Genau, das erstens ja. Und da möchte ich dann gerne antworten. Ja, weißt du, ich feiere demnächst meinen Geburtstag zu Hause und ich möchte gerne, dass sie mir das komplette Catering machen. Ja, das kostet aber. Nein, ich möchte gerne, dass sie es umsonst machen. Ja, was fällt dir denn ein? Und so, warum denn das? Da kannst du dann, können sie da ihre Visitenkarte hinlegen und vielleicht einer von meinen Gästen, dem gefällt das dann und er besucht sie dann mal im Restaurant. Das wäre genau das, die äquivalente Situation. Ja. Da lacht man sich tot, weil auf die Idee wird keiner kommen. Aber mit Musikern macht man das, ja.
Das ist so. Ich liebe das. Das ist super. Ja. Also den Vergleich auch zu ziehen, anstatt eine Reaktion, ich bin jetzt sauer oder fassungslos, sondern wirklich zu vergleichen, dann verstehen Menschen oft, oh, ja, okay. Ja.
Ich sag dann einfach nein, das geht gar nicht.
Ja. Was glaubst du, sollte, könnte, dürfte da passieren?
Es hat mit einer Haltung. Es hat mit einer inneren Haltung zu tun, die viele Menschen haben. So, und ich wünsche mir, das hat mit Erziehung, mit Vorleben zu tun, mit dem, was in einer Pandemie, welche Berufsgruppen wie geschützt werden und unterstützt werden. Und das hat mit Vorleben zu tun, das prägt eine Gesellschaft. So. Und da würde ich mir einen Wandel wünschen, dass einem Musik und auch die sogenannte Kleinkunst jegliches künstlerisches Schaffen einfach wichtiger ist. So, und dann eben, dass dafür auch Geld locker gemacht wird. So, das ist ja natürlich. Aber es kommt halt auch mal drauf an, wie viel Geld man verlangt. Ne? Viele geben sich dann halt auch mit weniger zufrieden und verkaufen sich dann unter Wert und das trägt dann natürlich auch nicht dazu bei.
Ist was man lernen muss. Ich dachte früher auch mehr im künstlerischen Bereich, weil du deine Preise nochmal selbst festsetzt. Aber es ist ja heutzutage eher seltener der Fall, dass man direkt nach seiner Ausbildung oder Studium in einem Beruf landet und dann mit der Rente erst wieder dieses Unternehmen verlässt. Da ist man nicht so viel gezwungen, um seinen eigenen Wert irgendwie zu handeln auch, den anzupassen.
Ja. Das ist richtig und das ist gerade als Frau wichtig, das Verhandeln zu lernen. Und das hat ja alles auch mit dieser inneren Haltung zu tun, mit der eigenen Wertschätzung.
Ganz genau, ja. Es fängt bei uns selbst an.
Es fängt bei uns selbst an, genau. Und auch in anderen selbstständigen Berufen, Coaching-Seminare, die ich auch gebe, da geht es auch immer um die Frage, wie viel bin ich wert? Also wie viel ist meine Leistung wert?
Und es ist ja auch so eine Momentaufnahme, wenn eine Person einen für einen Abend beauftragt und sagen wir mal fiktiv, man kriegt dafür 2000 Euro, dass man da vielleicht einen ganzen Monat von leben muss, dass die Hälfte noch abgeht und was man an Vorbereitungen alles hat, das sieht man ja oft, also an dieser Zahl erstmal nicht, was da noch dahinter steckt.
Genau.
Ja. Ist das einer deiner Gründe, warum dir das Netzwerken auch so wichtig ist?
Ja, auch. Einer der Gründe auch, ja. Also als erstes vorrangig mache ich, weil es mir einfach ungemein Spaß macht und mich erfüllt. Ich umgebe mich mit meiner Herde sozusagen. Also man hat ähnliche Themen und man inspiriert sich auch gegenseitig. Und aber auch geht es mir tatsächlich darum, anderen im gleichen Bereich eine Plattform zu bieten. Und mir war es zum Beispiel sehr wichtig, also ich habe auch für dieses Projekt Ingas Musiksalon eben eine Förderung von der Stadt Heidelberg erhalten, vom Kulturlab. Und es war mir sehr wichtig, auch den KünstlerInnen, die ich da einlade, ein anständiges Honorar zu bieten. Und das war ein wirklich angemessenes Honorar und genauso sollte es auch sein. Und das auch vorzuleben und auch den Leuten zu zeigen, dass das möglich ist. Und klar, auch eine Plattform zu bieten, sich zu präsentieren und sich vielleicht auch über diese Dinge auszutauschen. Weil das passiert ja auch nicht alles auf der Bühne. Man trifft sich, man unterhält sich, man hat danach weiterhin Kontakt, dann lädt der eine die andere ein und umgekehrt. Das ist das halt, was Netzwerken ist. Und das macht Spaß und es ist gut für alle.
Und es bietet die Möglichkeit tatsächlich, es ist ja heutzutage immer noch nicht so angesehen, über Geld zu sprechen. Vor allen Dingen in Deutschland.
Ja, das erlebe ich genauso. Und dass das oft hinter vorgehaltener Hand gemacht wird oder irgendwie verschwurbelt und irgendwie verkünstelt, fragt dann auch.
Ja.
Ganz klar.
Es ist ein angesehenes Tauschmittel schon seit vielen Jahrhunderten. Und es gibt eine Studie von 2016, dass wenn ich es noch ganz korrekt weiß, 56% in Deutschland nicht wissen, was der Partner verdient.
Ach.
Mhm. Ich meine, es war 2016, wäre spannend, wie es aktuell ist, aber ich finde,
ja, ja, das ist interessant. Ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, in der Partnerschaft geht es um andere Dinge und so. Aber wenn man, ja genau, dein Gesicht ist jetzt gerade Gold wert. So, ja, naja, also.
Also der Gedanke war spätestens, wenn man zusammenzieht oder die Zukunft plant.
Genau. Ja. Und vor allem wird dieser Satz ja auch durch die Realität Lügen gestraft, denn es ist tatsächlich sehr wesentlich und es wird sehr viel darüber definiert. Und man schämt sich, wenn man zu wenig verdient, man schämt sich, wenn man zu viel verdient. Also zu ist ja schon eine Wertung. Ne? Mhm. Wenn man wenig verdient, schämt man sich, wenn man viel verdient, schämt man sich. Es ist ein sehr wichtiges Thema.
Mhm. Es ist schwer, glaube ich, dich nach konkreten Zukunftsplänen zu fragen, weil du viel mit dem Flow gehst, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Gibt es trotzdem irgendwie ein Ziel oder was, wo du sagst, oh, das hätte ich gern noch, das würde ich gern noch machen oder das möchte ich erreichen?
Oh ja, ganz viel. Als erstes möchte ich, also das ist das Projekt, in dem ich jetzt gerade sehr drinstecke, eben Ingas Musiksalon. Als erstes wünsche ich mir, dass der weiterläuft durchs nächste Jahr und das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und das ist ein sehr großer Wunsch von mir, weil es passiert jetzt schon, dass tatsächlich mich KünstlerInnen anschreiben, das ist jetzt schon mehrfach passiert, nach dieser einen Veranstaltung sagen, ich habe gehört, du machst das und so, vielleicht hast du ja mal Lust, mich einzuladen, guck mal, ich mache dies und das und es ist total schön, dass das so Kreise schlägt und die wollen dann nach Heidelberg kommen und hier halt auftreten. Und das ist eine wunderbare, schöne, große Bereicherung. Also ich wünsche mir, dass das weiterläuft. Und dann für mich persönlich habe ich das Projekt, dass ich mein Gedichtband veröffentlichen werde. Das ist mein Plan mit eigenen Gedichten, die ich schon lange, bevor ich angefangen habe, Lieder zu schreiben. Seit ich schreiben kann, schreibe ich Gedichte und Texte und die werde ich veröffentlichen.
Sehr schön.
Dafür habe ich nächstes Jahr geplant. Und und ich möchte Ingas Musiksalon auch ausbauen und und ich möchte gerne, und das werde ich auch demnächst mal anvisieren, eine Zusammenarbeit, also noch interkulturellere, also mit anderen Sparten, also gerne auch mit Tanz. Das habe ich übrigens mal im Zusammenhang mit dem Unterwegstheater gemacht, da war ich mal in so einer Kooperation drin, was mich sehr bereichert hat und was ich ganz toll fand. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und also mit Tanz gern auch vielleicht mit Schauspiel oder ja, gerade jetzt auch das Thema Heidelberg ist ja UNESCO City of Literature, einzige Stadt in Deutschland, die diesen Titel hat, wenn ich richtig informiert bin. Und ging ja jetzt auch sehr stark durch die Presse, dass da jetzt im Gemeinderat Kürzungen vorgesehen waren, die aber jetzt zurückgenommen wurden aufgrund des Protestes, an dem ich auch beteiligt war. Das ist wunderbar, dass das so einen Nachhall hatte und dass auch die PolitikerInnen da so reagiert haben. Das fand ich ganz toll. Ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich auch in trockene Tücher kommt. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch die Literatur- und Wortanteile bei mir stärken, weil ich darüber auch wieder gemerkt habe, über diese Poesie, Dinger, dass das was ist, was mir sehr wichtig ist. Und ich möchte wieder mehr dichten und mehr schreiben und deswegen auch dieser Gedichtband und vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Theater in Dialogform, sowas schwebt mir vor.
Also auch in deinem Kulturbereich und überschwappend hast du den
Spillover-Effekt. Genau, der Spillover-Effekt, ja. Genau, ganz richtig. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Also ich so wie Pläne, ich kann es gar nicht in eins fassen.
Es gibt eine zweite Folge mit all deinen Zukunftsplänen.
Ja.
Ja. Aber das ist doch schön. Also wenn man keine Visionen hat, kann man, finde ich, auch wenig füllen.
Mhm. Ja. Das ist richtig. Und die entstehen ja auch aus sich heraus und entwickeln sich dann auch weiter. Und mir ist es wirklich, ich bin jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen mit dieser Interdisziplinarität und der Zusammenarbeit mit den anderen, dieses Netzwerken und so. Das gefällt mir unheimlich gut und ich glaube, da können enorme Synergien daraus entstehen. Also es bringt einen weiter, es bringt die Kunst weiter und alle Beteiligten.
Eben gerade auf das alle Beteiligten wollte ich nochmal raus, weil wir laden in unserem Podcast ja Gäste ein, die mit ihren Produkten oder in deinem Fall ja auch Dienstleistungen den Spillover-Effekt in andere Wirtschaftsbereiche bringen.
Ja.
Schwebt dir da nochmal ein ganz anderer Bereich eventuell auch vor?
in andere Wirtschaftsbereiche.
Oder Gesellschaftsbereiche.
Ja, Gesellschaftsbereiche, ja. Also ich habe, wenn man das als Gesellschaftsbereich bezeichnen könnte, also ich habe vor, mit Kindern speziell auch was zu machen. Das ist jetzt, weiß nicht, ob du das damit meintest.
Ich bin erstmal gespannt.
Und zwar hatte ich neulich einen Auftrag, das war irgendwas zwischen Seminar und Musik, sehr interessant, und zwar für Kinder einen Workshop zu geben mit Looper und Beatboxing. Mhm. Da hatte mich jemand erlebt auf der Bühne mit Beatboxing und die wollten, dass ich das für die Kinder mache. Mhm. Die waren irgendwie im Alter zwischen 8 und 16 Jahren und da habe ich einen Tag lang mit denen das gemacht. Und ich habe selber zwei Kinder und mir macht die Arbeit mit Kindern enorm Spaß. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, in dem Bereich noch mal mehr zu machen.
Den Schulunterricht damit aufzupeppen oder deutsche Grammatik mit dem Looper und dem Beatboxen zu lernen?
Zum Beispiel. Und auch im Hinblick interkulturelle Zusammenarbeit, das habe ich ja früher auch mit meinem Duo Viviendula gemacht. Und auch dieses Wir Vier, was auch Heidelberg jetzt ausgeschrieben hatte, dieses Projekt innerhalb des ersten Lockdowns war es, glaube ich, hatte ich auch daran teilgenommen. Da waren auch verschiedene Nationalitäten, also vier KünstlerInnen, MusikerInnen verschiedener Nationalitäten. Und da eine Stunde ein gestreamtes Konzert zu geben, auch im interkulturellen Bereich kann ich mir vorstellen, was zu machen. Und zum Beispiel dieses...
Wir dürfen gespannt sein.
Und dieses Buch, was ich jetzt vorhabe, diesen Gedichtband, da möchte ich mit einem Grafiker oder einer Grafikerin gerne zusammenarbeiten oder Illustratorin, dass da auch die Texte auf eine Weise transportiert werden, also dass da eine enge Zusammenarbeit entsteht.
Sehr schön. Also wir werden auf verschiedensten Kanälen von dir lesen, sehen und hören. Sehr schön.
Ja.
Vielen Dank. Und vor allen Dingen, glaube ich, das muss man auch erstmal verdauen lassen.
Ja.
Da ist super viel drin.
Ja, vielen Dank.
Ich danke dir.